Herzlich willkommen zum Feingefühl-Podcast, dem Podcast für hochsensible Menschen. Hier geht es um die Themen, die hochsensible Menschen wie dich beschäftigen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen hier im Feingefühl-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewpartner hier dabei im Podcast, und zwar Lukas Klaschinski. Lukas ist Psychologe, Moderator und Autor, aber wir werden gleich noch über alles sprechen und hat auch ein Buch rausgebracht. Und da möchte ich auch unbedingt mit euch heute drüber sprechen, weil das ja auch ein Thema ist, was ich immer wieder aufgreife. Also erstmal ganz herzlich willkommen, Lukas Klaschinski.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, du hast das Buch rausgebracht und ich möchte schon gleich ins Thema einsteigen, weil ich finde, das ist auch gerade so in Anbetracht der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns befinden, so ein mega wichtiges Thema. Das Buch heißt Fühl dich ganz. Und ich würde gerne von dir wissen, wie kamst du denn auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Wie ist es dazu gekommen?
Tatsächlich kamen relativ viele Verlage auf mich zu, also einige, und mit einem Verlag, ich erzähle die unromantische Version, ne?
Okay.
Überhaupt ein Buch zu schreiben, kam so zustande, dass mich einige Verlage angesprochen haben, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte. Und bei einem Verlag hat es dann einen Klick gemacht, der ist dann auch geworden, Drömer Knauer, weil ich gleich irgendwie mit den Menschen so gut zurechtkam und gemerkt habe, hey, irgendwie flowen wir und die meinen das ernst und die haben eine spezielle Vorstellung, wie sie arbeiten, was sie auch für Qualitätsansprüche haben, all das. Und dann stand irgendwann fest, dass ich dieses Buch schreibe, und dann hat sich irgendwie alles von da an gefügt. Das war ziemlich krass. Dann hatte ich meinen Unfall und dann war auch klar, okay, das ist das Thema, was da rein muss. Das war so krass, ne? Ich hatte erst
Okay.
gewusst, okay, ich werde ein Buch schreiben, und dann hat sich das andere sehr krass gefügt. Das war so ein bisschen, als ob irgendjemand Perlen auf eine Kette gezogen hat.
Okay, möchtest du uns gerade mal in die Geschichte mit reinnehmen, was genau passiert ist und wie du das in das Buch integriert hast?
Ich war in Südafrika und ich hatte Südafrika immer so für mich im Sinn, die Sachen nachzuholen, die ich so ein bisschen verpasst habe zu Hause. Manchmal, wenn es im Alltag stressig wird, dann schiebe ich mich ein bisschen auf die lange Bank. Das kennen vielleicht manche. Also wenn irgendwie ganz viel Stress im Außen ist, wir bräuchten uns eigentlich in der Zeit am meisten, um für unsere Ressourcen zu sorgen, um wirklich im Einklang mit uns zu sein. Gutes Essen, Schlaf, Freundschaften, gute Beziehung zu uns selber, Stille. All das brauchen wir, aber da stellen wir uns selber ein bisschen hinten an. Mir geht das manchmal auch so. Und ich wollte es in Südafrika nachholen. Und für mich bedeutet, mit mir einchecken, vor allem auch Sport machen. Kiten ist so ein Ding, das liebe ich einfach, und ich bin aber leider nicht so ein sonderlich guter Kiter, darum habe ich gedacht, hey, ich nehme mir einen Kite-Lehrer, war dann da an einem der Weltklasse-Kitespots, Riesenwellengang, ganz, ganz viel Wind, und ich habe schon gemerkt, boah, da geht es ganz schön ab gerade. Der Kite-Lehrer meinte aber, ja, das passt schon alles und du bist da gut genug, da ist genug Board-Control, genug Kite-Control. Ich bin also rausgefahren, wieder reingefahren, und irgendwann ist der Kite abgestürzt, was normal ist, das passiert. Ist halt genau am Strand passiert. Der Kite-Lehrer hat den Kite, den Drachen hochgenommen, und ich war so voller Adrenalin, voll im Jum, dass ich einfach den Daumen nach oben gegeben habe und gesagt habe, ey, ich starte den Kite wieder durch. Er hat ihn losgelassen und ich hatte nicht gesehen, dass die Leinen sich verdreht hatten.
Oh.
Und in dem Moment war der Kite für mich unkontrollierbar. Und er ist ein Kite-Loop geflogen, so ein Looping um sich selbst. Und in dem Moment hat er so eine ganz krasse Zugkraft entwickelt. Und ich wurde einfach nur wie ein Winzling von einem Riesen in der Zwille weggeschossen. Und befand mich im nächsten Moment hoch oben in der Luft. 10 Meter über dem Strand. Leider nicht über dem Wasser, sondern über dem Strand. Das tiefste Gefühl von Ohnmacht, was ich je in meinem Leben gespürt habe. Meinen ganzen Körper durchflutet, und ich wusste, das ist zu hoch. Ich werde den Aufprall nicht überleben. Das ist zu krass. Das schaffe ich nicht. Und in dem Moment kam so ein Gefühl von Dankbarkeit. Wow, krass, dass ich so viel erleben durfte, und Überraschung, dass es jetzt schon vorbei ist. Man denkt ja immer, man lebt unendlich lang. Ne? Man denkt immer, das hat hier alles kein Ende, aber es hat irgendwann ein Ende. Und da war mir klar, boah, mein Ende ist jetzt. Und gleichzeitig war so eine tiefe Traurigkeit in mir, dass ich dachte, ach Mann, dass ich nicht länger Vater sein darf. Das ist wirklich schade. Ich wäre länger gern noch auf dem Weg mit meiner Tochter gegangen und hätte sie gerne noch länger begleitet. Sie war zu dem Zeitpunkt 5 Jahre. Und als ich das gedacht, gefühlt habe, ich weiß nicht, es war so eine Mischung aus allem, ging schon wieder runter und ich bin mit meinem Kopf und der Schulter zuerst aufgeprallt. Und wenn du ausgenockt wirst, ist es, als ob es kurz in deinem Kopf gewittert. Das ist ein kurzer weißer Knall. Und dann ist alles schwarz. Und im nächsten Moment, als ich wieder zu mir gekommen bin, waren Füße um mich rum und ich habe einfach so ein Stechen im Nacken gespürt. Und als erstes habe ich erstmal geguckt, können sich meine Füße bewegen? Und das war, als ob so eine Stromleitung runtergeht. Also die Füße konnten sich bewegen. Darüber war ich sehr, sehr glücklich. Der Krankenwagen kam, hat mich eingeladen und im Krankenwagen kamen mir einfach nur die Tränen vor Dankbarkeit, aber auch vor Ehrfurcht vor dem, was da gerade passiert ist, dass ich es überlebt habe, Überraschung. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich eigentlich anders gemacht, wenn ich an dem Tag gestorben wäre? Und ich habe eigentlich mein Leben auf Abstand zu meinen Gefühlen gelebt, wie hinter einer Milchglasscheibe. Und ich wusste, dass es keinen Weg zurück mehr gibt, dass das aufhören muss, dass ich das ändern möchte in meinem Leben. Und das ist eigentlich auch der Anfang vom Buch, wo es mit der Reise losgeht, zurück zum Gefühl, zu den ganzen Gefühlen, die wir eben haben als Menschen.
Ja, ich sag mal, nachdem du dich dann erholt hast von dem ganzen Erlebnis, wolltest du da auch sofort in die Umsetzung gehen? Also hatte ich das sozusagen so irgendwie innerlich aufgewühlt, diese ganze Ohnmacht, diese ganze Situation, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt sofort was verändern. Und wie hast du dann vor allem angefangen damit?
Ja, als Psychologe gucke ich mir natürlich auch immer gerne die psychologischen Methoden dazu an und schaue mir an, was ist denn wirksam, was hat sich denn in der Therapie bewährt. Und ich verfolge tatsächlich die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Das ist eine Methode, die vereint so das Beste aus Fernost, aus jahrtausendealter Meditations- und Achtsamkeitspraxis mit dem, was es in der modernsten Verhaltenstherapie eben gibt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Und ich habe einfach gesagt, ich stürze mich mehr und mehr in die Methode rein und probiere die aus in meinem Leben und gucke, was die für mich verändert. Und sie hat wirklich in ganz, ganz kleinen, winzigen Schritten, ne? Wir denken ja manchmal in der Psychologie, oh, ich habe es verstanden und habe jetzt den roten Schalter gefunden und kann den drücken und dann verändert sich alles. Nein, es hat sich in ganz, ganz vielen kleinen Schritten ganz, ganz viel verändert. Und das war so das Fantastische für mich, diesen Weg gehen zu dürfen. Und das fängt so bei kleinen Momenten an, dass ich erstmal wahrgenommen habe, wie fühle ich mich denn in bestimmten Situationen? Weil es gab ganz große Momente, wo ich früher wütend geworden bin und dann halt auch mal meine Wut überprüfen konnte. Also ich glaube, der erste Schritt war, mein Leben immer mal wieder zu entschleunigen und einzuschecken und zu gucken, wie fühlt sich eigentlich mein Körper gerade an? Weil wir nehmen Gefühle immer zuerst auf körperlicher Ebene wahr, in Form von körperlicher Erregung. Und darum unterteile ich auch nicht in gute und schlechte Gefühle, sondern in angenehme. Und da gibt es Glück und Freude und Liebe und noch ein paar andere und dann unangenehme. Und dazu gehört meistens ja die Angst, die Scham, die Wut, Schuld, all das.
Ja, und da kann ich mir natürlich jetzt vorstellen, unabhängig natürlich davon, dass dieser Weg, dieser Prozess natürlich Zeit in Anspruch nimmt, es war wahrscheinlich auch nicht so einfach. Also ich sag mal so, wenn du mit dir in Kontakt getreten bist und mehr so in der Selbstverbindung warst, welche Gefühle haben denn da so angeklopft?
Ich glaube, ich habe ganz lange vor allem die verletzlichen Gefühle, die ich so auch in mir hatte, also meine Verletzlichkeit weggesperrt, ne? Bin ja vielleicht so als ein bisschen harter Dude durch die Welt gegangen, so könnte man es vielleicht beschreiben, und habe diese kleinen Töne und leiseren Töne, die da auch waren, nicht so zugelassen. Weil es Momente in meinem Leben gab, wo ich angefangen habe, diese auszusperren. Ne? Das waren Momente in meiner Kindheit, in denen ich mich wahnsinnig hilflos und ohnmächtig gefühlt habe und voller Angst war, dass ich gesagt habe, ich will mich nie wieder so fühlen. Aber dafür gibt es natürlich einen Preis, den wir zahlen, wenn wir das aussperren. Und den habe ich ein paar Jahrzehnte in meinem Leben gezahlt.
Ja. Ja, ich finde das auch ganz spannend, weil eigentlich kommen wir ja auch, also nicht nur durch so extremen Situationen jetzt in der Art, wie es bei dir war, bei einem Schocktrauma, wirklich auch durch den Aufprall, sage ich mal, in Kontakt mit solchen Dingen, sondern tatsächlich, du hast gesagt, du hast auch eine Tochter. Hattest du das Gefühl, dass sie vorher noch nicht so viel gespiegelt hatte aus deiner Kindheit beispielsweise und dass es jetzt eher so ist, dass du da mehr drauf eingehen kannst?
Ich würde sagen, dass es bei meiner Tochter so war, dass ich doch schon der offenste Mensch, der ich zu der Zeit war, sein konnte. Aber es gibt so eine Sache, die ich fast gar nicht ausgehalten habe bei ihr und bei mir war, wenn ich das Gefühl hatte, sie hat Langeweile und oder ich habe Langeweile. Ich habe Langeweile ganz lange nicht ausgehalten und dachte, ich muss immer beschäftigt sein oder ich muss ihr was bieten, ne? Und es hatte zwei Beweggründe, dass ich nicht das fühlen wollte, was so alles in mir drin ist. Und das passiert natürlich bei Langeweile, wenn wir stillstehen, in Anführungsstrichen, passiert ja häufig ganz viel. Und das Zweite war, dass ich mal dachte, um irgendwie ihr ein guter Vater zu sein, muss ich immer was bieten, irgendeine Form von Beschäftigung, ne? Und deswegen waren wir auch immer beschäftigt, sind ins Schwimmbad gefahren, waren irgendwie auf welchen Spielplätzen, skaten, was auch immer, ne? Die ganze Zeit beschäftigter und am Rotieren. Dabei sind so eine Phasen, wo man irgendwie auf der Couch liegt und wo Dinge entstehen dürfen oder es passiert auch manchmal einfach gar nicht, total wichtig, wo man zusammen im Raum ist und der eine malt und der andere hält ein Nickerchen oder sowas, ne? Dass das auch total wichtig ist. Das hatte ich zu der Zeit nicht gesehen und habe dem keinen Raum gegeben.
Ja, okay. Was sich jetzt natürlich viele Menschen fragen, weil es auch ein komplexes Thema ist, ist, was sind denn eigentlich Anzeichen dafür, dass ich meine Gefühle unterdrücke? Kannst du da mal so Anzeichen uns mit auf den Weg geben, wo du sagen würdest, ja, okay, also jetzt so rückblickend vor allem auf mein Leben betrachtet, das waren schon eigentlich ja so ein paar Red Flags, wo mir das hätte auffallen müssen?
Also das eine ist, dass ich in Situationen eigentlich gar nichts fühle, wo alle anderen irgendwas fühlen. Dass ich so ein generalisiertes Gefühl von Dumpfheit in mir habe. Dass ich ganz schlecht auf Dinge anspringe. Und wenn ich öfter auch von außen angesprochen wird, fühlst du das oder merkst du gerade gar nichts? Und ich merke so, was ist denn los? Ich merke gar nichts. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich zum Beispiel immer mal wieder sehr krasse Ausbrüche habe von Gefühlen. Und dann könnte man ja sagen, ja, die Person fühlt ja sehr, sehr viel, aber es kann sein, und das müsste man sich dann genau angucken, wenn jetzt jemand totale Zornesausbrüche hat, dass er bestimmte Gefühle eben nicht wahrnehmen will. Ne, von Angst, von Ohnmacht. Das war was bei mir zum Beispiel der Fall war. Ich hatte jetzt nicht so krasse Zornesausbrüche, aber ich bin schon sehr, sehr wütend geworden. Wenn männliche Autoritätspersonen mich in meiner Welt in Anführungsstrichen bedrängt haben. Ne? Die haben dann gefragt, hey, kann ich mal ihre Fahrzeugpapiere sehen? Das war für mich dann schon Bedrängung und ich habe gesagt, so, ja, gibt es eigentlich nicht gerade Wichtigeres zu tun, weil hier zwei Ecken weiter ist ein Drogenpark. Ich kann da gar nicht mehr so richtig friedlich durchlaufen, wollte ja dann nicht mal eine Kontrolle starten. Und so fing dann die Diskussion an und du kannst dir vorstellen, dass ich die nicht immer gewonnen habe. Also, und dann hat es sich immer reingespult in eine Eskalation. Naja, auf jeden Fall habe ich länger gebraucht, um festzustellen, dass ich in dieser Bedrängungssituation nicht wirklich die Polizisten meine, sondern dass das auf eine alte Kindheitserfahrung referiert, wo ich sehr stark dominiert wurde von dem Ex-Freund von meiner Mutter, der mich über eine Stunde im Schwitzkasten gehalten hat, der mich im Winter in den See geschmissen hat. Und wo ich tiefe Ohnmachtserfahrungen gemacht habe und viel Angst hatte, und das weggesperrt habe. Und diese Situation mit dem Polizisten, meine Wut hat mich dann davor beschützt, ne? Und diese Situation mit dem Polizisten hat wieder diese alte Erinnerung hochgeholt, ne? Das heißt, wir fühlen auch nicht immer die Gefühle, die zur jetzigen Situation passen, sondern manchmal auch etwas, was eigentlich referiert an eine Erfahrung, die wir schon gemacht haben.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Und das erstmal zu entkoppeln, das ist ja ein schwieriger Prozess. Jetzt wird ja überall auch immer wieder propagiert, du musst ins Fühlen kommen. Aber So viele Menschen kriegen da an dem Punkt schon Panik, weil sie wieder Angst haben, dass sie in Überflutungszuständen landen. Was ist denn vielleicht auch so dein Ansatz mit deiner Arbeit, wo du sagst, okay, komm, da können wir mal ganz langsam anfangen, ganz sachte, und deswegen lohnt es sich auch, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen und wieder mehr zu fühlen oder einfach lebendig zu werden?
Also mir hat das Schreiben sehr viel geholfen, dass man einfach bestimmte Situationen, die einem schwerfallen, mal aufschreibt und wirklich da guckt, hey, wie habe ich mich da gefühlt? Wo habe ich das be bemerkt? Wie habe ich reagiert? Was habe ich dann gedacht, dass man so ein bisschen das aus der Metaebene betrachten darf und auch neue Perspektiven gewinnt? Das heißt, eine Art Gefühlstagebuch zu führen, dazu lade ich ein. Und damit können wir auch uns selber helfen, Dinge aus der Vergangenheit besser zu verarbeiten. Es gibt einen, der forscht da sehr viel dran, Pennebaker heißt der aus den USA. Also gibt es ganz, ganz erstaunliche Studien, wie das hilft, auch alte Themen zu verarbeiten. Ich lade dazu ein, wenn man merkt, man ist in der ständigen Rotation des Lebens, man fühlt sich wie in so einem Hamsterrad, mehr und mehr in die Stille zu kommen, in kleinen Momenten am Tag, also auch mal einfach kurz innezuhalten, Körperscan zu machen, mehr die Natur aufzusuchen, die von außen das System reguliert. Genau, es gibt Sportarten, die helfen, Gefühle mehr und mehr in Einklang zu bringen. Qigong wäre da eine Sache. Es gibt tatsächlich emotionsfokussierte Sport- und Bewegungsarten mittlerweile. Da muss jeder, glaube ich, mal ein bisschen für sich probieren, was einem hilft. Ich bin eher so, dass ich mir immer so einen holistischen, natürlich bin ich Psychologe, ne, und gucke mir immer den Weg an, den du mit deinen Gedanken und Gefühlen auf geistiger und emotionaler Ebene gehen kannst. Aber am Ende sind wir ja nicht Körper, Geist und Seele in einer Trennung, sondern als Einheit. Darum funktionieren auch so Sachen wie nach dem Baden oder nach dem Duschen nehme ich mir da Zeit für mich und creme mich ein, berühre mich selber, schreibe mir in der Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, einen Wert zu. All das sind Dinge, die wir tun können. Bereite ich mir wirklich ordentliche Mahlzeiten vor? Also wie ernähre ich mich, wie nähre ich mich selber, gönne ich mir Schlaf? Also ich gucke mir da das eher aus einer holistischen Perspektive an. Und das finde ich total spannend.
Ja, ich glaube auch, dass es in dieser Zeit sind wir so weit, dass wir da wirklich interdisziplinär auch arbeiten dürfen, ohne Frage. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, so einen Rundumblick zu haben. Was würdest du denn für dich so sagen? Was hat sich denn verändert, so seit du deine Gefühle mehr zulassen kannst, vor allem im Alltag? Was hat sich da für dich verändert? Vielleicht auch, um den Leuten einfach Mut zu machen, dieses doch sehr schwierige und vielleicht auch manchmal negativ besetzte Thema anzugehen.
Das, was sich am krassesten verändert hat, ist viel, viel mehr Gelassenheit. Dass ich merke, dass Züge zu spät kommen, Flüge verpasst werden und ich trotzdem so eine innere Ruhe habe, die das nicht erschüttern kann. Es ist manchmal, dass ich mir dann denke, letztens hatten wir einen Flug verpasst, da kam ich aus dem Urlaub wieder und dann kam der Anschlussflug nicht, weil die ganze Landebahn verschneit war und ich dachte so, in dem Moment so, ja, okay, ich werde jetzt vielleicht kurz nach 0 Uhr ankommen und so, aber trotzdem, wir fliegen als Menschen. Wie krass ist das denn? Und diesen weiten Blick zu behalten, das heißt nicht mehr in diesen Stresstunnel zu kommen, sondern diesen weiten Blick beizubehalten. Ne? Stress macht ja immer, dass unser Tunnel sich verengt und auch Empathie mit uns selber oder mit anderen Menschen weniger zulässt. Und diesen weiten Blick zu behalten, das ist das eine. Das andere ist, ich bin viel besser mit mir selber in Kontakt. Das heißt, wirklich viel schneller zu spüren, wie fühle ich mich in der Situation und möchte ich was dazu sagen oder eben nicht. Also ich glaube, es ist auch gerade was für überangepasste Menschen, die ganz häufig bei den Gefühlen von anderen sind und nicht bei ihren eigenen. Und die Verbindung zu anderen Menschen wird viel, viel tiefer, weil ich nicht mehr verpasse, wenn jemand anders sich gerade irgendwie innerlich wegdreht zum Beispiel, dann kann ich mit dem besser einchecken, weil ich kann ja nur bei dem anderen das wahrnehmen, was ich bei mir selber auch wahrnehme. Und damit intensivieren sich die Beziehungen mit den Menschen, die uns umgeben, wenn nicht sogar mit der Welt, weil zwischen mir und den ganzen Gegenständen und der Natur und alledem ist ja auch immer ein Gefühl. Und wenn ich diesen Zugang mehr habe und zulasse, kann sich das intensivieren. Das heißt, ich erfahre mit meinen Sinnen mehr das Leben. Es ist so, als ob alles aufgedreht ist, ne? Auf eine
Ja.
sehr lebendige Art und Weise.
Genau, und weg von diesem eher Überreizten sozusagen, was wir eigentlich alles schon als Normalität abgestempelt haben.
Das ist dann tatsächlich eher zu viel, würde ich sagen. Das wird dann auch zu viel und wir brauchen das auch gar nicht mehr. Also manchmal denken wir, ganz häufig überreizen sich Leute auch in ihrem Leben, weil sie dieses Gefühl, was dann aufkommt, im ersten Moment nicht aushalten und das so ein bisschen wie ein Weglaufen mit dieser
Ja.
Überreizung. Und ja, es gibt leider oder glücklicherweise eben nur den Weg in der Entschleunigung daraus, eben dem Begegnen. Das ist ein bisschen wie mit Angst, ne? Manche Menschen haben Angst vor bestimmten Themen und fangen dann an, vor der Angst wegzulaufen. Dann wird die Angst immer größer und wir drehen uns auch nicht mehr um und dann läuft dann ein Riesenmonster hinter uns her. Aber in dem Moment, wo wir stehen bleiben und uns umdrehen und merken, das war die ganze Zeit ein Schatten, das ist ein kleiner Pinscher,
Ja.
das ist eigentlich das Rezept. Und ich glaube nicht, dass es für alle Menschen im Leben ein kleiner Pinscher ist. Viele Menschen haben krasse Sachen in ihrem Leben erlebt, ne? Sehr traumatische Erfahrungen. Und ich lade auch immer dazu ein, sich selber so runter zu bügeln und zu sagen, ja, es gibt Menschen auf der Welt, die hungern und die pieken jeden Tag irgendwie auf einer Müllheide Müll. Die gibt es unbedingt. Und trotzdem ist die eigene Erfahrung immer die krasseste, weil wir sie erlebt haben und
Ja.
sie durchlebt haben. Und manchmal nehmen wir gar nicht wahr, was uns wirklich tief beeinflusst hat und ja auch manchmal traumatisiert hat. Manchmal leben wir das gar nicht als solches wahr, weil wir so denken, so, oh, war ja gar nicht so schlimm. Also ich habe ja danach weiter geatmet.
Ja.
Aber ich lade da immer dazu ein, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und wirklich auch da mal reinzugehen. In dem Moment, wo wir nicht mehr auf der Flucht sind, werden wir frei.
Ja, das waren ganz wundervolle abschließende Worte und es waren auch wirklich so wertvolle Impulse hier mit dabei. Lukas, wo kann man dich denn am besten finden? Wo bist du aktiv bei Social Media, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte unbedingt mehr über Lukas Klaschinski erfahren?
Ja, also Social Media, Lukas.Klaschinski, dann habe ich ein paar Podcasts, den Jakobsweg. Da probiere ich verschiedene psychologische Methoden aus. So bin ich eben meinem Podcast mit Steffi Stahl. Dann natürlich auch beste Freundinnen. Also es gibt ganz, ganz viel, wo man mich findet. Lukas.Klaschinski.de, meine Homepage, wenn man zur Lesung kommen will. Aber im Moment gibt es da noch einen Termin, der übergeblieben ist.
Okay. Dann gebe ich natürlich auch noch mal am Ende mit als Tipp, unbedingt sich das Buch von dir zu holen. Fühl dich ganz heißt das. Ich werde aber auch alles in den Shownotes verlinken. Und Lukas, vielen Dank für das spannende Interview hier und deine Zeit und alles Gute für dich.
Sonja, vielen Dank für deine Fragen.